Im ersten Vers, in der Gemeinschaft vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, sieht man etwas von dem Geheimnis, von einer Liebe, von einer nahen Beziehung, von einer liebevollen Beziehung. Im zweiten Vers heißt es, Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung alles neu definiert. Das bedeutet, wir können auch in so eine nahe Liebesbeziehung hineinkommen zu Gott. Und darum singen wir auch im Refrain, Herr, von ganzem Herzen, wenn wir dich suchen und wenn wir dich auch lieben. Ich weiss noch nicht, wie es dir geht, wenn du die Ziele singst. Kannst du das wirklich von ganzem Herzen mitsingen? Jesus, ich will dich lieben. Vater im Himmel, ich will dich lieben. Und dann können wir uns fragen, ja, wie macht man das ganz praktisch? Aber das ist echt die Grundlage von der ganzen Gebot. Wir haben das am letzten Sonntag ein bisschen rausgeschält. Gott kommt, befreit sein Volk und bietet ihnen einen Bund an, um in eine nahe Beziehung zu hineinkommen, in eine Liebesbeziehung. Vielleicht das weltliches Bild gefällt mir sehr gut. Der Ehebund, den man schliesst, ist auch so eine Art Liebesbeziehung, wo man reinkommt. Und Gott sagt, schau mal, ich will mit dir einen Bund schliessen. Einen neuen Bund. Jesus hat einen neuen Bund gemacht, der Gott sogar noch besser ist als der alte damals und sagt, ich will mit dir in eine Liebesbeziehung reinkommen. Darf ich dein Gott sein? Ich habe alles gegeben für dich. Ich habe mich dir verschenkt. Sie haben Jesus mal gefragt, hey Jesus, sag mal, was ist echt das Wichtigste? Was ist das wichtigste Gebot von allen? Und da hat Jesus genau das gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit dem ganzen Verstand und den Nächsten wie dich selber. Und genau um das geht es auch in diesen ersten vier Geboten, lieb Gott von ganzem Herzen. Wir können ja die ganzen Gebote auch so in zwei Tafeln unterteilen, es sind ja zwei Tafeln. Bei der ersten geht es darum, um die Liebesbeziehung zwischen den Menschen und Gott. Und bei den Geboten, beim 5. bis zum 10. Gebot geht es um die zwischenmenschliche Beziehung, dass die kann klappen, lieb den Nächsten. Und wir sind jetzt da unterwegs, Life Balance mit diesen erste vier Gebote, wo es um die Liebesbeziehung geht, auch zwischen dem Mensch und zwischen Gott. Und das ist Grundlage, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was bedeutet das zweite Gebot. Es geht nie darum, dass man Gebot haltet, Gesetze einhalten, um vielleicht Gott ein bisschen besser gefallen oder so. Im Gegenteil, Gott liebt uns so unendlich fest, dass er uns schon alles geschenkt hat, bevor wir überhaupt etwas haben können machen. Wir können gar nichts dazu beitragen, dass Gott uns mehr wird lieben oder weniger. Aber er wünscht sich, dass wir in eine tiefe Beziehung mit ihnen kommen, in eine Liebesbeziehung. Und er sagt uns, hey, logisch, wenn du mit mir im Bund eingehst, erstes Gebot, wenn ich dein Gott darf sein, logisch hast du nebenan nicht noch ein paar andere Götter. Zweites Gebot, ja, mach dir kein Bild, mach dir keine andere Götze. Geht auch ganz in die ähnliche Richtung. Und mit dem zweiten Gebot ist es ein bisschen ähnlich wie mit Pferd. Vielleicht findest du das gerade ein bisschen komisch. Vielleicht macht man ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Pferden und mit Rössli und so. Als ich mit meiner Frau nach Südamerika gereist bin, sind wir da in Kolumbien, in eine schöne ländliche Gegend gekommen. Das ist wirklich eine wunderbare Landschaft mit Kaffeeplantagen. Das hat mir besonders gut gefallen. Es sind Palmen und Kühe, die grasen und Kolibris, die rumschwirren und da Pflanzen gehen schauen. Und da hat es eine Touristenattraktion. Da bietet man an für Touristen, man kann auf ein Rössli sitzen und mit dem Guide führt er einem da durch die Landschaft und kann man das hoch zu Ross quasi alles mal betrachten, muss sich nicht mal so anstrengen. Und das haben wir natürlich gemacht. Und ich frage mich bis heute, wer alles schon mit meinem Ross vorher rumgeritten ist. Weil es ist ein bisschen ein kompliziertes gewesen. Also, man hat es fast nicht können bremsen. Das war das Problem an dem Pferd. Das ist, wenn es mal gelaufen ist oder sogar ein bisschen traben, das ist, man hat richtig an den Zügel müssen reissen, dass es gehalten hat. Einmal so hat mir der Guy gesagt, soll ich machen. Ich mag mich erinnern, dass ich mal zu einer Straße gekommen, ich habe fast nicht können bremsen, aber es ist gerade das Auto vorne durchgefahren. Und dann ist es da durchgegangen, durch die Felsen und es ist so da durch den Dreck und ich habe gedacht, zum Glück muss ich nicht selber laufen, aber hoffentlich bleibe ich auf dem Ross oben. Und ich bin richtig außer Atem gekommen bis am Schluss von dem Ritt. Und man kann die zehn Gebote auch mit so einem Pferd vergleichen. Auf welchem Pferd sitzen wir? Auf was sitzen wir im Leben? Was reiten wir? Ist es ein Pferd, das bis am Schluss durchhebt? Oder ist es ein, wo vielleicht selber der Atem ausgeht? Und dazu ein kleines Filmli.
Thomas und Barbara machen sich Gedanken darüber, was in ihrem Leben wichtig ist. Sie sehen verschiedene Werte, die wie tolle Rennpferde an den Start gehen. Für Thomas und Barbara sind sie wichtig, wie ein Gott. Schönheit, Macht, Geld, Sex, Ruhm. Aber sicher nicht dieser No-Name. Er ist zu wenig schrill, zu wenig spektakulär. Zu wenig kann man mit ihm angeben, mit diesem namenlosen Gott. Thomas und Barbara setzen voll und ganz auf ihre Götter. Und es sieht so aus, als ob ihr Leben perfekt läuft. Doch plötzlich kommen unüberwindbare Hindernisse. Ein Gott nach dem anderen schafft die Hürde nicht und scheitert. Letztlich bleiben alle auf der Strecke. Nur No Name überwindet ein Hindernis nach dem anderen. Kurz vor dem Ziel merken Thomas und Barbara, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Es ist keines mehr da, das sie glücklich ins Ziel bringen könnte. No Name sieht die beiden, wartet auf sie und galoppiert mit ihnen durchs Ziel. Hinter der Ziellinie stehen viele andere Menschen, die auf No Name gesetzt haben. Gemeinsam feiern sie No Names Sieg und sehen, wie ihr Pferd bereits wieder für andere an den Start geht.
Ein cooles Film, finde ich, was recht gut auf den Punkt bringt, dass man uns fragt, auf welches Pferd setzt mir? Was ist vielleicht unser Gott, wo wir drauf sitzen, wo vielleicht irgendwo mal bei einer Mauer hängen bleibt? Übrigens, von dieser Internetseite, die10besten.ch, ich habe das auch verlinkt auf dem Handout und auf dem Flyer. Ich finde, da hat es mega viele so wertvolle Sachen drauf, unter anderem eben das Filmli. Und es lohnt sich sicher, um da mal schauen zu gehen. Also man kann da, von all diesen 10 Geboten hat es ein bisschen Inhalte. Wenn man da draufklickt, kommt man dann zu dem zweiten Gebot zum Beispiel. Das heisst jetzt da mit dem Titel «Meinem Gott ist die Luft ausgegangen». Ja, wenn man auf den falschen Gott setzt, kann dem durchaus mal relativ schnell die Luft ausgehen. Und da hat es ganz verschiedene Sachen, also einen kleinen Werbeblock auch, zum Beispiel eben das Filmli, wo wir gerade geschaut haben. Es hat auch noch andere Filmli, auch so für Jugendliche oder mit anderen Gedanken anstößt zu dem Gebot. Es hat aber auch zum Beispiel da für Leadership oder Führungskräfte heisst das, also gerade auch für die Frage, wie kann man das Gebot zum Beispiel in der Wirtschaft, im Beruf, im Alltag, im Geschäft zum Beispiel auch anwenden. Was hat das für Auswirkungen? Da ist ein Herr Zweifel, wo da Tipps gibt. Da war ein Professor irgendwo an der Amerikaner Hochschule und an der HSG in St. Gallen. Workshop noch dazu und so. Also es hat Material, wie man sich weiter mit dem Gebot sich auch auseinandersetzen und kann sehr wertvolle Hinweise gewinnen. Also ich mache jetzt Schleichwerbung nicht, weil man das Film schaut oder so, sondern es hat wirklich Lohnsmaterial drauf, um das ein bisschen vertiefen. Ich möchte gerne miteinander den Text lesen aus dem 2. Mose, von dem 2. Gebot. Und sind im Kapitel 20, Verse 4 bis 6, für die gerne mitlesen. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Ich möchte gern beten. Danke, Vater im Himmel, dass du dich uns als einen Gott vorstellst, der uns liebt und der alles dafür gegeben hat, dass wir in eine Beziehung mit dir hineinkommen können. Dass du ein näherer Gott bist, dass du mit uns unterwegs sein willst. Ja, und dass du dir nichts mehr wünschst, als dass wir dich als unseren Gott annehmen. Dass du unser Nummer 1 Gott sein darfst und dass nicht andere Götter oben hat. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir heute ja, ein Stückchen mehr von dir dürfen verstehen. Dass du ein Stückchen mehr von dir kannst offenbaren. Dass du kannst reden durch dein Wort. Amen. Da hat es ja geheißen in dem Gebot, man soll sich kein Götterbild machen oder kein Abbild von dem, was im Wasser, im Himmel oder auf der Erde ist. Wenn man jetzt mal schaut, was ist, hat das genau zu bedeuten, ein Götterbild machen, dann ist wirklich gemeint, dass man etwas nimmt, einen Gegenstand und etwas daraus schnitzt oder so und dann kann man das aufstellen bei sich daheim oder wie auch immer. Also man nimmt etwas und macht sich daraus ein Bild von Gott. Und wir können jetzt da ganz interessant sehen, wie alles umfasst wird. Also der Gott sagt quasi seinem Volk, nehmt nichts vom Himmel. Also quasi von dem, was oben dran ist, von der oberen Sphäre, nicht von der Erde, wo die ganze irdische Welt umschließt und auch nicht vom Wasser, was das Ganze unten dran beinhaltet. Ja, vielleicht bis so zu einer Art Unterwelt oder so. Also Gott sagt auch, das ganze Bild, das ihr habt von der Welt, nichts von all dem nehmt. Es umschließt eigentlich alles. Und jetzt können wir uns auch denken, ja gut, wenn es steht, wir sollen kein Bild machen davon, bedeutet das jetzt, wir sollen kein Bild machen uns, zum Beispiel von der Sonne, ein schönes Bild malen und aufhängen, wir sollen ja kein Bild machen von dem, was auf der Erde ist oder im Himmel. Das ist damit nicht gemeint, sondern das Wort, das da steht, das wird in der ganzen Bibel, im ganzen Alten Testament immer gebraucht für ein Bild von Gott. Also man sollte sich nicht etwas nehmen und denken, das hat eine göttliche Kraft oder das ist mein Gott. Man kennt es von Völkern und Ethnien, dass zum Beispiel die Sonne verehrt wird. Dass man denkt, ah, die Sonne, das ist mein Gott. Das wäre jetzt ein Beispiel, wenn man die Sonne nimmt und sagt, ah, das ist mein Gott. Das hat eine Macht und eine Kraft und die Sonne tue ich arbeiten. Wir müssen auch wissen, gerade im alten Orient, wenn man damals so eine Statue gemacht hat von etwas oder so, zum Beispiel wenn man jetzt vom Sonnengott eine Statue gemacht hat und das bei sich aufgestellt hat, hat man auch immer damit gerechnet, dass jetzt die Gottheit in dieser Statue irgendwie gegenwärtig ist und eine Kraft dort daraus rauskommt. Also man hat quasi können sagen, okay, mein Gott, der ist jetzt da bei mir, den habe ich in meiner Hand. Den kann ich jetzt hinstellen, wo ich will. Also ich kann ihn auch wegnehmen von jemandem, wenn ich will. Zum Beispiel. Man hat Gott wie verfügbar für sich gemacht oder Kraft oder eine übernatürliche Wirkung. Und Gott sagt, hey, das geht mit mir nicht. Mich kann man nicht nehmen und in einen Gegenstand rein tun. Mich kann man nicht hintragen, wo man will. Ich wirke dort, wo ich will. Ich bin allmächtiger Gott. Menschen können nicht bestimmen, wo dass ich drin wohne. Und können das an einen Ort bringen oder von einem Ort wegnehmen. Übernatürliche Wirkung kann man nicht in einen Gegenstand rein tun von mir, sondern die kommt direkt. Da muss man nichts zwischen ihnen stellen. Ja, und ich denke, das ist etwas, was es heute doch auch noch viel gibt, dass man Gegenstände nimmt und denkt, von denen könnte doch eine gewisse Kraft ausgehen. Aber Gott lehnt das ab. Eigentlich, könnte man sagen, ich kann irgendeinen Gegenstand nehmen und es ist und bleibt ein Gegenstand, so wie Gott ihn geschaffen hat. Man nimmt nicht den Schöpfer und tut ihn in sein eigenes Geschöpf rein. Macht irgendwie nicht viel Sinn. Und es passiert aber doch sehr schnell. Ich mag mich erinnern an ein Gespräch mit der Familie, die auch gläubig sind. Und dann hat mir Mutter erzählt, ja, ihre Tochter, wenn sie in die Schule geht, hat irgendein Problem gehabt, ich weiss nicht mehr genau was. Und sie haben ja dafür gebetet und so. Aber seit sie den Stein mitnimmt, ist es wirklich besser geworden. So ein Kraftstein, oder? Also, ich glaube, es ist etwas, was nicht weit weg ist von unserer Welt. Und wir können uns jetzt fragen, ja, es ist besser geworden, was ist jetzt da passiert? Ich meine, es ist ein Stein in dem Hosensack. Da können wir uns jetzt fragen, was ist passiert? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einerseits könnte man sagen, ja, okay, da ist jetzt vielleicht wirklich eine Kraft ausgegangen, eine übernatürliche. Und dann müssen wir uns bewusst sein, es gibt ja auch andere übernatürliche Kräfte als die von Gott. Es gibt auch der Teufel, der wirkt, der Satan, der wirkt, der übernatürliche Kräfte hat. Also manchmal sind wir wie auch ein bisschen naiv, denke ich, und meinen wir, ja, wenn von etwas mehr Kraft ausgeht, ja, dann muss es ja fast von Gott sein. Aber so ist es nicht. Es kann auch sein, dass Kraft ausgeht von anderen Quellen, übernatürliche Kraft. Und ich denke mir manchmal, dass sich das auch der Teufel heute zunutze macht. So ein bisschen hinterhältig, die grosse Offenheit, die viele Menschen haben, zum Kraft erwarten aus Gegenständen raus. Dass wie auch hinterhältig sich zunutze macht und durch das Menschen wegzieht von Gott. Statt dass man auf Gott setzt und ihm vertraut, tut man einem Gegenstand vertrauen. Vielleicht war aber auch der Stein im Hosensack bei dem Mädchen und es war einfach ein Stein. Vielleicht so ein bisschen Humbug, könnte man sagen. Aber sie hat gedacht, ja gut, der wirkt jetzt. Das hat etwas anfangen machen mit ihr. Vielleicht hat das automatisch ihr Unterbewusstsein geführt oder prägt, keine Ahnung. Dann können wir denken, okay, vielleicht ist es einfach ein Stein im Sack. Aber dann müssen wir gleich schauen, was macht das mit uns? Fangen wir an, unser Vertrauen auf etwas Geschöpfliches setzen oder auf Gott? Führt es uns zu Gott? Zieht es uns weg von Gott? Und dann muss ich sagen, auch wenn das Ganze nur Humbug ist, es fängt einem an zu prägen. Und es macht, dass man nicht mehr das Vertrauen auf Gott setzt. Und das will er nicht. Er wünscht sich, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Und ich denke auch gerade in der heutigen Welt, wo wir so ja, von der Wohlfahrt geprägt sind, kann das manchmal auch etwas kosten. Also wir haben ja gern, wenn wir etwas haben, das Problem in der Schule, bei den Mädchen oder eine Krankheit oder sonst etwas, was uns drückt, dass es möglichst schnell weggeht. Ich meine, selbstverständlich, oder? Wer hätte das nicht gern? Und ja, dann beten wir, Gott wirkt. Und vielleicht nimmt Gott das Problem nicht weg. Vielleicht bleibt es bestehen. Aber wir wünschen uns, dass möglichst schnell etwas passiert und sind vielleicht offen für irgendwelche andere Wirkungen oder so. Aber vielleicht ist es manchmal auch dran, einfach das anzunehmen, was wir dürfen haben aus der Hand von Gott. Vielleicht wird er uns durch ein Problem durchführen, dass wir daran wachsen können. Vielleicht wird er uns eine gewisse Schwachheit lassen, dass er seine Stärke darin zeigen kann, dass wir dürfen lernen, in der Schwachheit stark zu sein. Ich glaube, wir dürfen bewusst, manchmal auch nicht Probleme, Krankheit in Kauf nehmen und ganz auf Gott vertrauen, dass er es in der Hand hat. Wir müssen nicht immer irgendwelche Lösungen suchen, dass alles gerade von allein besser wird. Sondern wir dürfen zu unserem Gott kommen und sagen, ja, du bist mein Gott, ich brauche nicht noch andere Götzli. Vielleicht gibt es Leute, es gibt, die so ein Kreuzchen anhaben, die denken, von dem geht jetzt eine spezielle Kraft aus. Okay, das tut mich beschützen oder so. Ich meine, das ist ein christliches Symbol. Das muss ich mal überlegen. Aber wie ist es denn? Geht von dem eine Kraft aus? Soll man sich sogar auf so etwas Kleines verlassen? Und für mich ermutigt eigentlich die Bibelstelle, dass man immer unseren Blick bewusst auf Gott richtet. Und nicht auf geschaffene Sachen. Dass man nicht von denen Hilfe oder so erwartet. Ich denke, so ein Kreuz zum Beispiel kann einem auch zum Götz werden, wenn man erwartet, dass Gott da jetzt wirkt, dass es mich beschützt. Wenn ich es ablege, dann geht es mir plötzlich schlechter. Es kann natürlich auch das Gegenteil sein. Es kann sein, dass ich es anhabe und mir darum kann vergegenwärtigen, ich bin das Kind von Gott. Jesus ist für mich gestorben. Dass es wie eine Erinnerung ist, dass es mich hinweist auf Gott, den Schöpfer, und dass es mich zu ihm bringt. Ja, dann behaltet euer Kreuzchen unbedingt an. Aber wenn man erwartet, dass eine Kraft davon ausgeht, dann kann das sehr schnell auch so zu einem kleinen Götzli werden. Mich ermutigt die Bibelstelle, immer ganz bewusst auf meinen Schöpfer und auf meinen Gott zu setzen und ihm zu vertrauen, dass er es in der Hand hat, egal was rauskommt, was passiert. Und vielleicht so Götzli, so Wirkungen. Manchmal kommen die sehr schnell in unseren Alltag rein und vielleicht wirken sie im ersten Moment sogar positiv. So wie bei dem Beispiel, das ich erzählt habe, von der befreundeten Familie mit dem Stein, dem Hosensack vom Mädchen. Aber am Ende führen sie uns weg von Gott. Am Ende geht ihnen irgendwann der Atem aus und sie verlieren ihre Kraft. Ich möchte euch kurz ein Film zeigen, habe ich auch auf dieser Internetseite gefunden, von der Zoe B. Wo zeigt, wie das heute sehr gegenwärtig kann sein, mit so Götzen, mit so Statuen, mit so Abbildern.
Ich habe das zweite Gebot gar nicht kennt. Das hat mich auch nicht interessiert. Und ich habe einfach gemacht, was mich hat richtig gedacht. Und Gott hat mich absolut nicht interessiert. Ich habe Gott nicht nötig gehabt. Und später bin ich durch das natürlich immer mehr in die Esoterik gekommen und in Schamanismus. Und dort haben wir sehr viele Götter angebetet. Jenste. Ich hatte einen Altar, der war sehr wichtig. Und da hatte es einfach verschiedene Statuen und Bilder. Und zu denen hat man geredet, aber ich habe keine Antwort erwartet von ihnen. Das war einseitig, die Beziehung. Die Konsequenz war, dass ich mich selber verloren habe. Sowohl seelisch wie geistig, psychisch sowieso. Ich war extrem suchend, ich war ein Ausbildungs- und Seminar-Junkie. Und ich habe einfach immer die ultimative Antwort gesucht, also den Stein der Weisen. Und das war wie eine Droge gewesen. Und ich bin vom einen zum anderen und immer tiefer. Und eine Zeit lang hatte ich aber das Gefühl, ich habe es gefunden. Und nachher hat das Innere, der Zweifel oder unbefriedigt sein oder Hunger, was auch immer, hat wieder angefangen. Und dann habe ich weitergesucht. Ich habe das Gefühl gehabt, das muss doch irgendwo eine Essenz geben, eine ultimative Wahrheit. Und die habe ich gesucht. Und auf dieser Irrfahrt habe ich mich wirklich verloren, als Persönlichkeit, als Mensch. Aber ich habe das nicht gemerkt. Ich habe gedacht, das gehört zu diesem Entwicklungsweg. Ich war überzeugt, dass wir uns hier weiterentwickeln, aus uns heraus. Nicht, dass Gott uns hilft, dass Gott uns gemacht hat und so. Sondern ich war überzeugt, dass ich einfach über all die Reinkarnationen werde ich irgendwann zu meinem Ziel kommen. Und dass ich jetzt einfach da durch muss. Das gehört ja auch zu den esoterischen Theorien und Philosophien, zu dem ganzen Gedankengut, dass man sehr oft sagt, jetzt ist das Fenster offen, jetzt musst du durch. Und das, was du leidest, das ist einfach, weil du dich weiterentwickeln. Es ist ein Weg von der Verwirrung. Ich habe körperliche Beschwerden bekommen. Ich habe einen sogenannten Herzkrampf bekommen. Das heisst, ich konnte fast nicht mehr schnaufen. Und dann habe ich gedacht, jetzt stirbe ich. Das war so meine Angst. Und nachher, kurz darauf, habe ich eine Freundin getroffen, die mir von Jesus erzählt hat. Und das hat mich total umgehauen, dass die Frau soll an Jesus glauben. Sie war so wirklich das Antibild von mir selber, von einer Christin. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass Christen total altmodisch und wirklich uninteressant und ein bisschen dumm sind. Und dann hat sie mich mitgenommen auch in ihre Gemeinde und das hat mir, da habe ich Liebe gespürt. Da habe ich echte Liebe gespürt. Die Predigt hat bei mir nachher gedauert, bis am Donnerstag, also vom Samstag auf den Donnerstag. Und das hat mich sehr beschäftigt. Da habe ich gemerkt, da ist etwas anderes als das, was ich kenne. Und ich bin selber überzeugt, weil das heisst, aber in diesem Gebot, dass es einen Gott gibt und wir sollen einen Gott haben, dann geht das nicht, wenn ich da x andere Baustellen habe, die ich unter Umständen wichtiger finde als der Gott. Und das hast du ja sehr oft im Leben, dass Gott wirklich überhaupt nicht an erster Stelle ist. Ob das das Arbeiten ist, das Geld oder das Essen oder der Sport, was auch immer, das kann jenste sein.
Vielleicht hast du jetzt beim Nachdenken über das gemerkt, dass es bei dir im Leben auch Sachen gibt, wo du plötzlich irgendwelche Gegenstände hast oder Sachen, wo du denkst, da kommt eine Kraft her, übernatürliche Kraft, ein übernatürliches Wirken. Und ich glaube, es ist nötig, dass wir immer wieder auch bewusst Sachen wegtun. Johannes Calvin, das ist ja unser Genfer Reformator, der hat das noch ganz interessant zusammengefasst. Er schreibt da: Die geistige Veranlagung eines Menschen ist eine Götzenfabrik, die ständig in Betrieb ist. Eine Götzenfabrik, die ständig in Betrieb ist. Hat schon etwas dran. Man sieht das ja in der ganzen Geschichte der Menschheit. Es fällt oft schwer an einen Gott zu glauben, der unsichtbar ist. Der übernatürlich wirkt, aber wo man manchmal gar nicht sieht. Und so schnell, wenn wir es uns irgendwie vergegenwärtigen, wenn wir es fassbar und greifbar machen. Und wir dürfen immer wieder bewusst zurückkommen und sagen, nein, das wollen wir nicht. Ein zweiter Aspekt von dem Ganzen, den ich selber wirklich sehr gerne habe, ist, man soll sich kein Bild machen. Man soll sich kein Bild machen von Gott. Auch im Sinne von, sobald ich mir anfange vorstellen, wie Gott ist und wie er sie hat und nicht mehr damit rechnen, dass er noch viel grösser und noch viel mehr kann sein, als ich mir jemals könnte vorstellen, fange ich an, Gott einschränken, in eine Box rein tun, mache mir ein Bild von Gott, so und so ist er. Und ich kann gar nicht mehr damit rechnen, dass er eigentlich noch viel mehr und viel grösser ist. Und für mich ist das Gebot auch immer eine Aufforderung, daran zu glauben und daran zu denken, mein Gott, das ist noch viel grösser, als ich mir jemals vorstellen kann. Viel besser, viel heiliger, viel gerechter. Und das finde ich sehr etwas Ermutigendes. Ich weiss ja nicht, was für ein Gottesbild du hast. Ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir da mal zusammen ein bisschen austauschen. Wie stellen wir uns Gott vor? Was haben wir so für Gedanken über Gott? Wie ist er? Wie hat sich das vielleicht prägt in unserer Kindheit? Ist er einfach unser Polizist, wo immer schaut, dass man ja alle Sachen schön brav macht und Gebote auch einhaltet. Und vielleicht hat man fast ein bisschen Angst vor Gott. Wäre es, ja, ein falsches Gottesbild. Oder vielleicht sehen wir ihn als Richter, der auf dem Stuhl hockt und willkürlich richtet und Blitz abschleudert dort, wo er will. Oder ich weiss nicht, vielleicht ein sehr verbreitetes Gottesbild. Mein Gott ist, oder Gott ist irgendwo im Himmel, weit weg von den Menschen. Er interessiert sich gar nicht für die Menschen, nimmt gar keinen Einfluss da in der Welt, greift nicht ein. Ja, solche Gottesbilder gehen, glaube ich, sehr schnell die Luft aus. Und ein Beispiel, gerade in der Nähe da vom Alten Testament, wo auch die Gebote gekommen sind, finde ich die Kundschafter. Ihr kennt die Geschichte der Kundschafter. Sie sind da, die Israeliten, richtig von dem verheißenen Land gekommen. Und jetzt sagt der Mose jetzt auch die Kundschafter, geht mal schauen, kommen wir das Land rein. Die gehen schauen. Mit ihrem Gottesbild, das sie haben. Und sie kommen zurück. Was haben sie gesehen? Ah, wunderschönes Land, fruchtbar. Aber sie haben auch befestigte Städte gesehen. Grosse Soldaten. Und die meisten von den Kundschaften, die trauen Gott nicht zu, dass er ihnen das Land schenken kann. Die haben so ein enges Gottesbild, dass sie denken, es ist unmöglich, da gehen wir alle zugrunde. Das Gottesbild hat sie sehr eingeschränkt. Sie haben Gott begrenzt, ihre Box rein da. Ich will das noch ein bisschen verdeutlichen, auch am Beispiel. Und zwar haben wir ja da das Bild von der Kastanie, ist das da. Oder wenn wir Maroni nehmen, das ist ja ein bisschen stachelig. Das sieht man da, das hängt auch an der Wand. Und jetzt nehmen wir mal an, wir laden vier Leute ein zu uns, die mal die so Maroni würden testen, die überhaupt nicht kennen. Der erste, geben wir so eine Maroni. Was würde jetzt der sagen darüber? Ja, das ist ein stacheliges Ding, da muss man noch aufpassen, also es ist noch fast ein bisschen gefährlich. Am besten schmeißen wir es weg. Der Zweite würde vielleicht sagen, ja, es fühlt sich noch interessant an, schöne Oberfläche, es ist sogar ein bisschen glänzig. Spannend, aber wenn man reinbeißt, also nein, das geht nicht, das ist grusig. Der Dritte würde vielleicht sagen, ja, schmeckt spannend. Also wenn man sich die Nase hebt, ein guter Geruch, aber die Hände werden dreckig, also man muss ein bisschen vorsichtig sein damit. Und der Vierte sagt, man kann reinbeissen und es schmeckt fantastisch fein, was sich da für eine Welt öffnet. Und dann kommen die vier zusammen und erzählen sich das. Fangen sie an zu streiten. Der Letzte sagt, ja, musst mal reinbeissen. Und der Erste sagt, ja, hast einen Knall. Das stachelige Ding reinbeissen. Sicher nicht. Der Dritte sagt, das geht doch nicht. Und sie fangen an zu kämpfen und zu streiten. Statt dass sie denken, ah, okay, vielleicht stimmen ja alle vier Beobachtungen. Und dass sie mal anfangen zusammentragen und so ein ganzes vielfältiges Bild überkommen, was so eine Maroni kann sein. Und ich denke, ganz ähnliches Verhalten sich auch bei Gott. Manchmal denke ich mir, ja, Gott ist so und so. Das, was der sagt, das kann ja gar nicht sein. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir uns unbedingt auch gegenseitig bereichern können. Dass wir unsere Gottesbilder dann erzählen können und dürfen merken, hey, Gott ist ja noch viel mehr. In Gott kann man alles Mögliche kennenlernen. Und ich glaube, das hat nie ein Ende. Ich habe noch ein zweites Zitat mitgebracht von einem atheistischen Philosoph. Das ist ja ganz spannend, dass der Bemerkungen oder Aussprüche macht über Gott. Und das heisst ja, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und wahrscheinlich hat er jetzt Christen beobachtet und dabei etwas gemerkt. Er sagt nämlich da vielleicht ein bisschen mit Spott, der Mensch schuf sich seinen eigenen Gott nach seinem Bilde. Wie schnell tun wir doch denken, Gott ist so, wie ich mir in meinem Kopf vorstelle. Aber Gott ist noch viel mehr, noch viel grösser. Gott sprengt den Rahmen von unserem Vorstellungsvermögen immens. Wir können Gott unmöglich in eine Schublade reinstecken. Ich liebe den Vers in Jesaja 55, was heisst, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vielleicht früher, wo die Menschen noch gedacht haben, der das hätte platte, dort war der Himmel ja so eine Kuppel gewesen und am Rand ist er recht nahe zu der Erde runtergekommen. Vielleicht hat man dort noch anders darüber gedacht. Aber heute wissen wir ja, dass man das gar nicht messen kann. Ich bin mal schauen. Das Universum schätzt man auf mehrere Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Ich weiss nicht, ob man mit dem rechnen kann, wie Erde irgendwo und bis zum Rand, wo vielleicht der Himmel anfängt, keine Ahnung. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wenn man denkt, dass der Himmel ja nicht mal etwas von dieser Welt ist, es ist eigentlich eine völlig andere Dimension. Gott hat eine völlig andere Dimension als wir Menschen. Wir können für kleine Aspekte daran verstehen, aber viel mehr nicht. Jesus hat gesagt, mein Vater in Johannes 10, 29 ist grösser als alle. Mir führt das immer wieder ins Gebet. Einerseits finde ich es ein mega spannendes Gebet. Vater im Himmel, zeig mir ein bisschen mehr von dir. Schenk, dass ich ein bisschen mehr von dir erkennen kann, wer du bist und wie du bist. Von dem unglaublichen Schatz. Und andererseits macht es mich auch demütig. Ja, vor meinen eigenen Problemen, wenn ich manchmal denke, ja, wer hat das noch im Griff, dass ich einfach wissen darf, Gott ist noch viel grösser und besser. Er hat alles in seinen Händen. Wir dürfen uns auch freuen auf die Zukunft. Das heisst im 1. Korinther 13, Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Wir dürfen Gott mal sehen von Angesicht zu Angesicht und dann viel mehr von ihm erkennen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wir dürfen uns freuen auf den Moment, wo wir Gott so dürfen erkennen, wie er uns erkennt. Er kennt uns durch und durch. Wir dürfen Gott mal noch viel besser und tiefer kennenlernen als jetzt. Aber schon jetzt dürfen wir ganz viele verschiedene Aspekte von ihm kennenlernen. Mich ermutigen das zweite Gebot aber von Gott zu denken, er ist noch viel grösser, als ich jemals denken kann und er sprengt mein Vorstellungsvermögen. Ich will nicht das Bild von Gott haben und er muss so sein, sondern mein Gott, der kann noch viel mehr, als ich mir das jemals vorstellen kann. Ich möchte zum Schluss noch ein bisschen auf den herausfordernderen Teil eingehen von dem Gebot, wo wir ja zusammen gelesen haben. Da heisst, der Herr ist ein eifersüchtiger Gott, wo die Schuld der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied oder Generation, kann man sich jetzt fragen, okay, ist jetzt Gott so ungerecht? Nur weil der Urgroßvater mal etwas Böses getan hat, muss ich jetzt darunter leiden? auf dem Handout habe ich das ein bisschen rausgeschafft. Die Bibel macht auch deutlich, dass jede Generation für sich selber verantwortlich ist, wie sie lebt. Aber es wird auch deutlich, wenn man Schuld hat oder schlechte Seiten im Leben, dass das Auswirkungen hat auf die nächste Generation. Kleines Beispiel, nehmen wir an, in meiner älteren Familie wäre es gepflegt worden, dass man sich anschreit gegenseitig. Dann prägt mich das natürlich. Vielleicht schreie ich mich auch an mit meiner Frau die ganze Zeit und meine Kinder dann auch mal. Das ist auch logisch, dass negative Seiten automatisch, rein vom Charakter her, Auswirkungen kann haben auf nächste Generationen. Zum Glück heisst es dann auf 3 oder 4 und nicht auf viel mehr. Wer da aber noch ein bisschen mehr vertiefen will, nehmt das Handout mit, schaut dort mal rein. Für mich zeigt das aber auch Gottes grosse Liebe. Das heisst, eifersüchtig wird Gott. Wann wird man eifersüchtig? Wenn man jemanden richtig fest liebt. Wenn man Angst hat, den zu verlieren. Das bedeutet auch, Gott hat auch eine Seite, eine emotionale Seite an sich. Vielleicht ist das gerade eine kleine Erweiterung von unserem Gottesbild. Gott kann auch emotional werden. Er wird uns um keinen Umstand verlieren. Er kann sogar eifersüchtig werden. Für mich ist das auch ein riesiger Gewinn in meinem Gottesbild. Gott wird uns nicht verlieren. Und dann, wenn wir weiterlesen, heisst es ja auch, gerade im Vergleich zu dieser grossen Gnade, die er hat, die Tausende von Generationen hebt, von denen, die ihn lieben. Und das zeigt ja auch, was Gottes grösster Wunsch ist, dass wir ihn lieben. Und das ist auch die Frage von heute. Gott wünscht sich, dass wir ganz auf ihn setzen und nicht auf andere Pferde, wo wir aufsitzen und wo wir denken, die würden uns ans Ziel bringen. Weil Gott ist der Einzige, der uns ans Ziel bringen kann. Darum zum Schluss 2, 3 Fragen an dich. Was nimmst du mit? Und die erste ist, bist du in dem Bund mit Gott? Gott bietet sich dir an als sein Gott. Hast du gesagt, ja, ich will dich als mein Gott, ich will in dem Bund sein. Ich will mit dir so einen Liebesbund eingehen. 2. Frage, liebst du Gott? Ich glaube, das ist die, die Gott am meisten interessiert. Liebst du Gott? Versuchst du es? Du willst es überhaupt? Und dann erst können wir uns fragen, von der Geburt her, gibt es vielleicht Götze, die du aus deinem Leben wegtun sollst? Ist vielleicht daran, wieder mal neu zu sagen, ja Gott, du bist grösser, du bist mächtiger, als man mir jemals könnte denken. Und sagen, ja, mein Gottesbild ist beschränkt, es ist in einer Box. Aber ich will, dass du, Gott, jeden Tag wieder neu sprengst und mir etwas Neues von dir zeigst. Welches ist dein Punkt für heute?